Wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Oder wer zu viel wagt, der verliert dann alles. Das ist eines der spannenden Laufthemen heute im Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wagemutig ran an neue Wochenaufgaben. Du warst uns in der letzten Woche noch schuldig geblieben, was dein neuer Trainer dir für Wochenpläne geschickt hat. Oder bist du immer noch in Schnappatmung deshalb?
Ich bin noch in der Übergangsphase. Ich habe mit Renato am Sonntag nochmal geschrieben und uns erstmal kurz abgestimmt. Das heißt, ich habe noch keinen detaillierten Plan vorliegen, sondern wir haben uns darauf geeinigt, weil ich die Woche auch noch ein paar andere Themen parallel hatte. Darauf kommen wir später noch. Und zum Beispiel am Dienstag, auch das kommt im Profi-Alltag vor, auch mal einen Tag gar nicht trainiert habe, dass wir die Woche praktisch an die letzte Woche anschließen, was das Hochfahren der Kilometerleistung anbelangt und vergleichsweise noch unspektakuläre Workouts machen. Können wir aber nachher auch gerne noch im Detail drauf kommen. Das Programm gestern war trotzdem schon wieder sehr ordentlich. Es ist mit dem besagten neuen Schuh von Adidas gelaufen worden, der auch, wenn die Folge erscheint, die kommt nämlich morgen raus, wir nehmen heute wieder an einem Donnerstag auf, dann schon das erste Mal sichtbar sein wird, weil heute der das PR-Embargo dafür endet und ich auch im Moment noch die ersten Fotos davon hochgeladen habe.
Ja, ich habe schon welche gesehen. Ich bin natürlich ein bisschen neidisch, weil der sieht leicht aus. So eine Leichtigkeit hätte ich auch gebraucht diese Woche beim Laufen. Bei mir ging es irgendwie ganz schwer. Und wir können ja schon mal einen kleinen Teaser machen, warum du diese Woche einen Tag nicht trainieren konntest, weil du in Hamburg warst. Und da ist ja im Moment der letzte verbliebene Mohikaner praktisch, der dran glaubt, dass in diesem Jahr noch Marathon in der großen Szene gelaufen werden kann. Dazu reden wir gleich mit, sagen wir mal, deinem Chef und einem alten Kumpel von mir. Das wird eine ganz spannende Angelegenheit, weil er hat, kaum war die Meldung dazu raus, dass Hamburg weiter am Marathon arbeitet, mal direkt die komplette Shitstorm-Bataillone abbekommen und ohne dass sich jemand überhaupt irgendwas gelesen hat, da schon gleich loslegt. Ganz spannendes Thema gleich, kommen wir sicher zu. Aber erzähl uns noch ein bisschen vom Training diese Woche und natürlich vom Superwunder-Megaschuh.
Das Training war jetzt wirklich dem Ganzen noch ein bisschen, also passend zu letzter Woche, geht es ja erstmal darum, wieder ein bisschen die Umfänge hochzufahren, die Long Runs weiter zu steigern, gar nicht mal im Tempo unbedingt, aber es wird jetzt bei mir eben auch sein, dass die wieder peu à peu erstmal wieder länger gemacht werden, damit der Körper und auch der Muskel-Sehnen-Apparat wieder Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Und im Prinzip kann man ganz offen sein, ich hatte letzte Woche als sozusagen Einstiegswoche noch eine vergleichsweise moderate Marathon-Trainingswoche mit 161, 162 Kilometer, sowas um den Dreh. Das ist jetzt für Marathon-Training noch einigermaßen gemäßigt, aber klar, wenn man die letzten Monate nur Just for Fun trainiert hat, hatte auch ich die letzte Woche fast durchgehend Muskelkater und habe dann auch den Long Run von Samstag auf Sonntag geschoben. Manchmal ist ein Tag mehr, was heißt Regeneration, aber sagen wir mal, ohne eine intensive Belastung tatsächlich Gold wert, denn der 32er, den ich am Sonntag dann gemacht habe, der ging richtig gut. Also hinten raus auch wieder progressiv gelaufen bis fast Marathon-Tempo. Muss man jetzt noch nicht machen, wir sind ja gerade erst ganz am Anfang einer Marathon-Vorbereitung, aber das hat sich schon wieder ganz passabel angefühlt. Und dann war auch klar, dass Montag natürlich im weitesten Sinne ein Auslauftag sein wird mit 25 Kilometern auf zwei Trainingseinheiten verteilt. Dienstag dann ein freier Tag, frei, also was sportliche Aktivitäten anbelangt. Ansonsten, auch da kann man ja mal Behind-the-Scenes-Infos geben für die Leute, die sich vielleicht fragen, was man sonst noch so neben seinem Sport macht. Ja, wir hatten natürlich eine Pressekonferenz in Hamburg zum veröffentlichten Hygienekonzept dazu. Im Detail gehen wir da später noch drauf ein, aber da klingelt der Wecker halt auch um 4 Uhr und um 4:45 bin ich dann zum Flughafen gefahren und war dann auch irgendwann kurz vor 8 abends erst wieder zurück. Also zwar kein Sport getrieben, aber war auch ein anstrengender Tag. Und interessanterweise war jetzt natürlich das Gefühl Mittwochmorgen noch nicht überragend. Aber ich wollte nichtsdestotrotz ein längeres Programm mal wieder machen, zumindest im Umfang von einer Stunde. Das heißt, ich habe mir aber bewusst da gar nicht so die strikten Vorgaben gegeben. Manchmal, das hatten wir in der einen oder anderen Folge auch schon mal beleuchtet, hilft es einfach mal ein bisschen aufs Körpergefühl zu hören. Und das Körpergefühl war nicht so überragend im Vorfeld. Deswegen habe ich gesagt, wir lassen das mal ein bisschen nach Gefühl laufen und habe einfach 30 Mal eine Minute schnell, eine Minute, ich wollte es schon locker sagen, aber die Pausen waren auch so im Bereich von 3,20, 3,30, also sagen wir mal mittleres Tempo. Und die schnellen waren im Bereich von 3 Minuten Tempo oder knapp drunter. Und dann, ja, hat man ganz fix plötzlich eine Stunde mit 18,7 Kilometern oder 3,13er Durchschnitt mit Tempowechsel. Und ja, das war dann schon ganz ordentlich, für vor allem für den Vortag. Und ja, mit Aufwärmen und Cooldown waren das eben gestern Vormittag 25 Kilometer, abends nochmal 10 Kilometer in 40 Minuten auslaufen und den Tag gestern merke ich heute.
Ja, weil da hast du ja schon ein paar Punkte angesprochen, die der normalsterbliche Läufer oder die normalsterbliche Läuferin ja in einer anderen Form halt auch haben. Ja, wenn man einen langen Tag hat, sei es, dass einfach die sozialen oder familiären Verpflichtungen so waren oder dass die Jobverpflichtungen so waren, dann fühlt man sich halt am nächsten Tag nicht unbedingt so, als würde man wie ein junger Hirsch loslaufen können. Aber auf der anderen Seite empfinden ja ganz viele Leute dann halt auch das Laufen, wenn man es eben nicht als Beruf betreibt, dann als wieder loslassen, als wieder frisch werden im Kopf. Ja, ganz viele Leute, ich beneide und bewundere die auch ein bisschen, laufen jetzt ja sehr, sehr früh, weil es ja morgens um 5 Uhr im Prinzip schon hell ist. Und ich sehe sehr viele wirklich tolle Fotos davon. Ja, heute Morgen habe ich mir tatsächlich den Wecker gestellt, ja, um 6.18 Uhr, also nicht 5.18 Uhr habe ich sowieso schon vom Kopf her gar nicht geschafft, ja, um 6.18 Uhr und war festen Willens, 3 Stunden Radfahren zu gehen und bin dann auch festen Willens liegen geblieben. Ja, also es war super. Es war absolut super. Ja, aber das ist das, was du ja vom Wochenende auch gesagt hast. Ja, wenn man sich kaputt fühlt, ist das ja immer so ein So-So. Ja, auf der einen Seite weiß jeder, wenn man dann mal losgelaufen ist, kann sich das total umdrehen und man hat plötzlich irgendwie gute Beine und man ist frisch und alles Mögliche. Man muss es halt einmal schaffen, aber manchmal ist man eben auch der ganz festen Überzeugung, dass es nicht geht. Und ich war heute Morgen der ganz festen Überzeugung, dass es wahrscheinlich nicht gehen kann. Wahrscheinlich wäre es gegangen, aber egal. Ich hatte auch so Muskelkater diese Woche, weil ich seit langem mal wieder... Ja, ich habe seit langem mal wieder intensives Krafttraining gemacht, ja, weil man kann jetzt ja wieder in die Fitnesscenter rein und so. Und ich habe halt nach einem Tag, an einem Montag, bin ich relativ, für meine Verhältnisse, relativ schnell gelaufen, bin eine Minute schneller gelaufen als in den letzten Wochen pro Kilometer. Das ist ja dann schon Tempo-Dauerlauf.
Passiert bei mir leider nicht so häufig.
Ja, eben. Ne? Ja, gut, aber wenn du auslaufen sagst, dann läufst du ja auch roundabout eine Minute langsamer als im Tempo-Dauerlauf-Bereich. Also das ist dann Tempo-Dauerlauf bei mir gewesen, logischerweise. Und dann hat man ja schon so ein bisschen angefasste Muskulatur. Und dann habe ich am nächsten Morgen wirklich auch mit relativ viel Gewicht dann, das ist dann irgendwie so am Schlitten 160, 180 Kilo, Kniebeugen gemacht, also so Schlittenkniebeugen gemacht und da habe ich halt ganz furchtbar Muskelkater von gekriegt. Ich bin leider bei Muskelkater echt anfällig, ja, kriege halt so fiesen Muskelkater und da fühlte ich mich einfach nicht danach, dass ich auch nur bis zur Zahnbürste heute Morgen hätte gehen können, geschweige denn mich aufs Rad zu setzen, wobei das im Zweifel einfacher ist, weil dann sitzt man ja schon wieder die ganze Zeit. Ja, aber das hat halt nicht funktioniert. Ja, deshalb hat man natürlich dann immer noch mal eine regenerative Side-Bewegung als Triathlet, aber vielleicht als Läufer auch hin und wieder mal nicht so schlecht. Dann geht man einfach mal schwimmen, gerade bei dem Wetter. Ja, heute ist dann Schwimmtag. Das ist bei weitem natürlich nicht so anstrengend für den ganzen Bewegungsapparat. Man kann sich da logischerweise von der Pumpe her auch wunderbar belasten. Ja, und ich habe jetzt ja bei einem sehr, sehr guten deutschen Läufer immer mal wieder reingeschaut und jetzt fängt der auch noch an zu schwimmen. Jetzt bin ich gar nicht so ganz sicher, ob der Richard Ringer tatsächlich, wie du gemutmaßt hast, eventuell auch für das nächste Jahr die Marathondistanz schon angeht oder doch im Triathlon angreift. Ich bin noch nicht ganz sicher, weil Radfahren geht ja nämlich auch da unten am Bodensee. Ja, und das ist wirklich durchaus ambitioniertes Gelände. Da ist gleich mal Höhenmeter sammeln angesagt.
Das habe ich auch verfolgt. Richard ist aktuell sehr vielseitig unterwegs, was seine sportlichen Tätigkeiten anbelangt. Der Gedanke ist nicht so abwegig, den du da hast. Vielleicht wechselt er auf die Langdistanz oder ich weiß es nicht genau. Ich bin mal gespannt. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Wir haben auch schon überlegt, ob wir Richard möglicherweise vielleicht einfach mal ja auch in die Sendung einladen, gerade ja, mit dem unbedingt. Themenkomplex alternative Trainingsmöglichkeiten, finde ich zumindest spannend und kann selber, das so ehrlich bin ich auch, dazu gar nicht mal so viel beisteuern, da ist der Ralf sehr viel versierter natürlich durch seinen Triathlon-Background und würde bestimmt auch ein spannendes Gespräch mit Richard geben, wie er das so in seinen eigentlich ja zumindest noch läuferischen Trainingsalltag so einbaut und mit welchem Hintergrund. Das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf, würde ich sagen. Ansonsten, ja, wenn ich schwimmen könnte, da muss ich auch ehrlich sein, ich bin absoluter Nichtschwimmer. Ich würde es nicht als Schwimmen bezeichnen, was ich da so fabriziere. Dann wäre ja, tatsächlich nennt man letzte das Woche.
Treiben nennt man das dann dazwischen.
Ja. Also ich glaube, Freitag hätte es mir auch ganz gut getan, im Zweifelsfall, wenn man das könnte, ins Wasser auszuweichen, zumal ich immer das Gefühl habe, dass mir Wasser gerade für die geschundene Muskulatur generell gut tut, jetzt mal losgelöst vom Schwimmen. Das ist bei mir echt immer sehr regenerationsfördernd, sage ich jetzt mal. Und wer ein guter Schwimmer ist, da ist das wirklich für einen Entlastungstag wirklich eine gute Sache. Und da gibt es tatsächlich, mir liegt es auf der Zunge, wen kenne ich da noch? Ich kenne noch den Markus Schöfisch, auch Marathon-Kollege, der tatsächlich auch sein Training, obwohl er Marathonläufer ist, relativ abwechslungsreich gestaltet, der eben auch auf der Rolle mal fährt und dann teilweise Koppeleinheiten macht oder auch mal die ein oder andere Trainingseinheit ins Wasser verlegt.
Ja, wobei Leichtathleten ja mit Schwimmen doch ein bisschen vorsichtig sind, weil die Verteilung des Blutes ja ganz anders ist. Man hat halt eine viel geringere Belastung auf der Beinmuskulatur und eine stärkere Belastung, also vor allen Dingen auch Stoßbelastung, die nicht stattfindet im Wasser und eine stärkere Belastung im Oberkörper und in den Armen. Und das haben viele Leichtathleten nicht so gerne und kommen dann mit einer höheren Müdigkeit, wenn man das ja nicht gewohnt ist zu schwimmen, dann wird man ja am Anfang so wahnsinnig müde davon und fühlt man sich dann überhaupt nicht frisch, sondern einfach kaputt. Ja. Deshalb muss man das sicher so einbauen, dass man das entweder gewohnt ist oder das dann eben eher als Baden oder als Treiben, aber dann ja vielleicht eher ein bisschen kälteren Wasser nutzen. Deshalb ist es ja so schön, wenn man irgendwo ein Trainingslager hat, wo man dann nochmal schnell ins Meer hüpfen kann, ja, wo man sich dann einfach abkühlt und dann, was weiß ich, dann noch 10 Minuten oder eine Viertelstunde einfach stehen bleibt. Ja, und ein bisschen Salzwasser um die Beine plätschern lässt, das ist ja perfekt. Wir haben, glaube ich, noch nie darüber gesprochen, weil was machst denn du an Krafttraining? Weil ich habe jetzt so eine Phase, wo ich Lust habe, wieder so ein bisschen Krafttraining zusätzlich zu machen, um ein bisschen wieder Power zurückzugewinnen, weil ich jetzt auch monatelang durch die geschlossenen Fitnessstudios nicht war. Und das ist ja auch immer so eine Frage, an welcher Stelle in einer Vorbereitung oder im Trainingsrhythmus über das Jahr hinweg machst du überhaupt Krafttraining und wie sieht das aus?
Also mein Krafttrainingsplan, wie ich ihn sonst durchführe, der ist auch schon jetzt seit Jahresbeginn eigentlich hinfällig, weil es ist, also normalerweise bin ich wirklich zweimal die Woche eben auch in dem Reha-Zentrum beziehungsweise in der Physiotherapie-Praxis, wo ich auch gerade eben herkomme, habe ich normalerweise mit einem Sporttherapeuten zweimal eine Stunde so eine individuelle Kraftsession, je nach Schwerpunkt. Es hängt ein bisschen von der Saison ab. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, vor einer eigentlichen Marathonvorbereitung sind, dann durchaus auch mal mit ein bisschen für Marathonläufer höheren Gewichten und eben so Sachen wie Kniebeugen, Deadlifts etc. Wenn wir in eine Marathonvorbereitung dann übergehen, dann ist es so, mit diesen extrem hohen Kilometerumfängen hast du ab einem gewissen Punkt einfach so eine hohe Dauermüdigkeit in dir drin, dass wir festgestellt haben, zumindest bei mir, dass es eher kontraproduktiv ist, da noch jetzt mit wirklich krassem Krafttraining drauf zu gehen. Es wird höchstens mal noch punktuell eingesetzt, je nachdem, wie dann in einer Woche möglicherweise dann die Belastungsverteilung durch die Einheiten gesetzt ist. Aber in der Regel geht es dann mehr nur, sagen wir mal, den Ist-Zustand zu bewahren oder den Fokus auf Rücken, Rumpf, Stabilität zu verschieben. Also ist nicht, dass man da noch einen großen Kraft-Output sich davon erhofft. Aber es ist bei mir schon sehr lange gar kein geregeltes Krafttraining mehr möglich, weil ich eigentlich das ganze Frühjahr in Kenia war und da hast du dann, wie gesagt, ein bisschen Stabi-Training für dich gemacht. Und als ich zurückkam, war dann Corona. Das heißt, da konnte ich dann auch nicht mehr ins Krafttraining gehen. Und bislang habe ich das dieses Jahr noch so gut wie gar nicht groß durchgeführt. Leider.
Das heißt, vor der Chipsschüssel Plänke gemacht, bis du mit dem Kopf reingefallen bist, oder wie?
Maximal, ja. Also ich musste mir auch schon gestern einen Kommentar anhören von, ne, vorgestern war es ja schon, von Frank Thaleiser, den wir ja nachher auch hier zu Gast haben. Als er am Flughafen draußen auf mich gewartet hat, hat er auch gemeint, die Hose sitzt aber auch ganz schön stramm. Dann habe ich auch gelacht und gesagt, ja gut, was soll ich sagen, Frank? Aktuell sind es doch halt eher 70 Kilo bei 1,88 Meter und nicht mehr 65, 66 wie in Kenia.
Ja, aber diese Geschichte, wie viel mache ich halt noch nebenbei an Krafttraining, ist ja auch spannend. Das ist tatsächlich sehr individuell. Ja, manche Leute, die vertragen das easy oder sind es auch gewohnt, weil sie irgendwie so eine Grundspannung im Körper gerne haben wollen. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht so einen hohen Eigentonus hat in der Muskulatur und deshalb gerne Krafttraining mache. Aber das ist ja beim Laufen auch wirklich schwierig, wenn man da halt dann noch drauf geht. Aber diese ganzen Stabi-Geschichten sind natürlich auch nicht ohne, weil man sich da ja im Prinzip nicht in einem wirklichen Krafttraining bewegt, weil die Programme sind ja doch relativ ähnlich und da ist ja kein Loading mehr drin. Also da ist ja in der Regel dann keine Erweiterung drin, es sei denn, man macht halt dann eben so Halteübungen ein bisschen länger. Aber was ist dann ein bisschen länger? Ja, also 10x30 oder 20x30, also das ist dann ja nicht der große Unterschied, ne?
Ja, genau. Also das ist dann irgendwann schwer zu steigern, wenn man das in den klassischen Setups macht. Also wir haben dann sonst manchmal noch irgendwie halt Variationen mit eingebaut, dass du, was weiß ich, du bist mit den Beinen auf der Hantelbank und mit dem Unterarmstütz sozusagen auf einem Petsi-Ball. Und dann musst du ja schon alleine nur, dass die Situation zu halten, schon relativ viel investieren und anspannen, weil natürlich der Petsi-Ball sich in alle Richtungen bewegen kann oder dass man dann eben statt irgendwelcher klassischen Ausfallschritte macht mit einer 18er Kettlebell, aber nur auf einer Seite, nicht auf beiden Seiten, wie man das jetzt wahrscheinlich sonst machen würde, um eben gegen diese Asymmetrie zu arbeiten. Und das hat dann oft so den Hintergrund, dass man ja sagt, okay, du hast ja beim Laufen bei jedem Schritt, wo du aufkommst, ja auch eine diagonale Kette in der Regel durch deinen Körper durch. Also du trittst mit einem Bein auf, dann durch das ganze Bein, aber dann kehrt sich das im Oberkörper meistens um. Diagonal und dass man da eben versucht, so ein bisschen diese Asymmetrien zu stärken, sage ich jetzt mal. Oder was fällt mir noch für eine gute Übung ein? Ja, in der Schlinge, in einem Slingtrainer ein Bein in der Schrittstellung drin und dann halt Ausfallschritte und solche Geschichten. Da kann man natürlich schon über den sonst nur zeitlichen Aspekt, wo man eine Übung ausdehnen kann, schon noch ein paar Varianten mit reinbringen, die das natürlich schwieriger machen.
Ja, ich kann mich erinnern, dass wir so angefangen haben, wann war denn das so? Ende der 80er Jahre. Mit einem Physiotherapeuten, der als erster diese Halteübungen in das Kadertraining bei Hürdenläufern mit reingebracht hat. Und wenn du das gar nicht gewohnt warst, kannst du natürlich Leute damit fertig machen. Ja, und zwar schlimmer als mit jedem Tempolauf. Ja, gerade so etwas komplexere Geschichten, wo es dann eben über Ketten oder über Schrägbelastungen von Muskulaturen geht, das ist ein Traum, ja. Noch schöner sind natürlich dann so so Dinge, wo man in so eine Gruppendynamik gerät, ja. Wenn man sagt, okay, wenn wir das jetzt nicht alle, keine Ahnung, so und so lange schaffen oder so und so viel Wiederholung, dann dann fangen wir wieder von vorne an, ja. Oder dann laufen wir alle nochmal 5 Kilometer oder solche Scherze. Sehr beliebt übrigens bei Schwimmtraining in den USA, ja, da geht das gerne mal so, dass dann es dann heißt, okay, dann halt alle nochmal rein und 10x200, ja. Das, solche Späße machen die da gerne. Die machen aber auch ganz tolles Stabi-Training. Ich verfolge gerade ein Stabi-Training und mache das auch selber von dem weltbesten Sprinter derzeit, Caleb Dressel, der eigentlich jetzt in diesem Jahr mehrfacher Olympiasieger werden wollte. Muss aber ein bisschen verschieben. Und der ist unfassbar stabil bei diesen Sachen. Also wirklich sensationell gut. Gibt es ein paar YouTube-Videos, die toll sind. Und was man ja auch immer sagt, ja, die Fußballer haben ja nichts drauf. Ich erinnere mich, dass Dirk Schuster, der frühere Trainer von Augsburg und davor eben in Darmstadt, der hat ganz normales Planking eben auch mit so Kollektivstrafen mit seiner Mannschaft gemacht. Und da war es Pflicht, dass man nach dem Ende des Trainingslagers 4,5 Minuten im Planking stehen musste. Das ist schmerzhaft. Ja, das ist schmerzhaft, da erstmal hinzukommen, logischerweise, ja. Aber da mussten dann alle mitziehen. Also so war das schon eine lustige Angelegenheit, ja. Da sind wir schon wieder bei den Anekdoten von damals. Haben wir noch irgendwas aus den Mails der vergangenen Woche, was wir noch beantworten wollen, können, sollen?
Wir haben einige Mails bekommen, was uns natürlich wie immer freut. Wir haben auch über die sozialen Medien einige Nachrichten bekommen, unter anderem, dass wir doch bitte, das kommen wir eben dann auch gleich dazu, über das Konzept des Hamburg-Marathons sprechen. Da haben uns ja aber eben auch die beste Unterstützung geholt, die man wahrscheinlich kriegen kann, um das zu beleuchten. Hier hatten wir noch eine Mail. Ich muss kurz hier mal durchgehen.
Wir hatten noch eine Mail zum Psychotraining vor großen Läufen. Ja, genau. Ja,
Profiblock, also, genau, richtig.
Ja. Weil Profiblock ist ja gleich auch so ein Thema. Ne? Ja, wie sieht der Profiblock aus? Wie kann der überhaupt aussehen? Wie kann der normale Block aussehen? Und so weiter. Ja, wie ist das Psychokriegsführung morgens im Umkleidezelt der Elite-Läufer oder dann in dem kleinen Block davor nochmal einmal über die Schuhe laufen oder solche Geschichten?
Also ich erinnere mich auf jeden Fall an eine gute, passend hier, wir sind noch bei Anekdoten, in meinem Buch, vor Kapitel 1 beginnt ja die Geschichte von Berlin-Marathon und um was es da ging, da habe ich natürlich auch dich damals zitiert aus der Fernsehübertragung mit Dieter, weil ihr euch natürlich, das macht natürlich auch Sinn für jemanden, der einen Marathon kommentiert, eben in dieser Warm-Up-Area auffällt und natürlich auch die Leute beobachtet, wie sehen die aus, was machen die für einen Eindruck, da kann man sich natürlich schon mal einen Eindruck verschaffen und ich war damals, das stimmt auch, sehr, sehr, sehr angespannt. Das hätte tatsächlich auch das letzte Rennen meiner zumindest leistungssportlichen Karriere sein können. Und in der Sendung sagte dann, ich weiß nicht, ob es du warst oder Dieter, dass ich einen ängstlichen Eindruck gemacht habe. Und im Buch habe ich das auch so kommentiert, dass ich mir dachte, diese Formulierung, das war noch die freundlichste Untertreibung des Jahrhunderts. Die Nerven lagen komplett blank, ehrlich gesagt. Ich habe in dieser Nacht, glaube ich, wenn es hochkommt, 2 Stunden geschlafen. Und mit dieser Fahrt vom Hotel, die ja nicht sehr lang ist, vom Hotel zum Start-Ziel-Areal beim Berlin-Marathon, ist gefühlt meine sportliche Laufbahn nochmal vor meinem inneren Auge vorbeigezogen. Und mir war auf einmal klar, dass das jetzt vielleicht die letzte Geschichte sein wird, die man hier nochmal macht. Dementsprechend angespannt war ich auch vor diesem Start. Ich finde aber, das ist schon ein sehr großer Unterschied, sich schon auftut zwischen dem Marathon-Vorstartbereich und dem, was ich noch kannte aus der Bahnleichtathletik. Weil bei der Bahn ist es ja so, je nachdem, bei deutschen Meisterschaften sowieso, aber auch bei vielen, sagen wir mal, internationalen Meetings ab einer gewissen Güteklasse, gibt es eben Callrooms, auch um einen Zeitplan eben, gerade wenn Fernsehen mit dabei ist, einhalten zu können, werden halt vor dem eigentlichen Start, meistens sind das so 15 bis 20 Minuten, bei Europameisterschaften ist es aber auch schon manchmal eine halbe Stunde, hast du eben nicht so viel Zeit, dich aufzuwärmen oder zumindest, sagen wir mal, draußen frei aufzuwärmen, sondern musst halt 20 oder 30 Minuten vorher dich bei diesem Callroom melden und auch dieses, oft ist es ein Zelt, dann betreten, wo du dann erfasst wirst, also abgehakt wirst, wo deine Wettkampfausrüstung und deine Spike-Länge, also die Länge der Dornen, kontrolliert wird. Und da ist man natürlich schon auf sehr dichtem Raum mit seinen direkten Konkurrenten direkt vor dem Rennen, ja, beieinander, gezwungen sozusagen beieinander. Und da gab es schon immer mal wieder, sage ich jetzt mal, Kategorie Psychokrieg, Trash-Talk, Psychospielchen. Manchmal gibt es ja dann auch Leute, wo eine gewisse, wie soll ich sagen, Rivalität vorausgeht oder eine gewisse Geschichte hat. Da merkt man schon, dass mit Blicken oder auch hier verbal ein bisschen versucht wird, natürlich denjenigen dann zu verunsichern. Im Marathon ist es komplett anders. Habe ich noch nie in der Form so erlebt, wie ich das von der Bahn kannte. Ich habe immer den Eindruck, dadurch, dass Marathon so lang ist und wir halt nicht mehr von Mittelstrecken reden oder, selbst 5000 sind ja doch einigermaßen zeitig rum, beim Marathon wenn morgens, gerade Berlin ist jetzt ein gutes Beispiel, weil es halt einfach ein riesengroßes Elitefeld ja auch immer ist und man eben halt da diese Bussituation hat, dass du meistens mit zwei Reisebussen ist das in der Regel, alle Eliteathleten, Frauen und Männer, zum Startbereich gefahren werden, ist man ja auch sehr eng beieinander, aber das hat einen ganz anderen Charakter untereinander. Das ist eher so, ja, wie soll ich sagen, eine kollegiale Stimmung, weil man ja trotzdem noch weiß, mag vielleicht sein, wenn es darum geht, dass Leute einen Marathon gewinnen, in der Situation bin ich ja eher selten, dass es da vielleicht untereinander vielleicht nochmal ein bisschen anders ist, aber in den Leuten, wo es darum geht, du versuchst irgendwie deine Bestzeit zu verbessern, es geht darum, du möchtest vielleicht irgendeine Quali erreichen, dass du ja weißt, dass man einfach im Team heißt, also dass man natürlich in der Gruppe höhere Erfolgsaussichten hat, als wenn jeder da einzelkämpfermäßig zu Werke geht und versucht irgendwie möglichst früh irgendwelche, keine Ahnung, Tempoattacken zu setzen oder sowas. Und also da ist das wirklich sehr viel kollegialer, auch dass du vorm Rennen noch das Wasser, wenn du eine Flasche mitgenommen hast aus dem Aufwärmbereich vor dem Start, dass du das noch mit anderen Leuten teilst oder selbst im Wettkampf. Also ich habe auch schon häufiger Kollegen, die vielleicht an einer Verpflegungsstelle ihre Flasche verpasst haben, sogar bei der EM in Berlin im Georgia meine Flasche danach gegeben, weil ich denke mir, was, also so willst du ja auch nicht in Konkurrenten irgendwie besiegen oder sowas, indem er durch ein Fauxpas oder was auch Pech irgendwie seine Flasche nicht bekommen hat. Also da ist generell im Marathonbereich, finde ich, selbst im Profi-Ding eine sehr viel kollegialere Verhältnis irgendwie.
Gut, das ist wahrscheinlich eine Mischung zwischen Respekt vor der Strecke und dem Respekt, den man vor den anderen Konkurrenten hat, die sich ja der gleichen Qual letztlich, wenn genau, man so on the edge da unterwegs ist, stellt. Da verschieben sich dann solche Sachen ein bisschen. Ja. Aber um nochmal auf diese Situation da zurückzukommen, die du genannt hast, ja, wir machen das immer so, also nicht nur mit Dieter, sondern auch wir Kommentatoren aus dem ARD-Leichtathletik-Team. Wir gehen immer vorher gucken. Ja? Also wir versuchen immer einen persönlichen Eindruck zu kriegen. Einmal in die Augen gucken. Ja? Da geht es gar nicht darum, dass man mit Leuten noch redet oder so, sondern man erfährt oft durch Körpersprache, durch Augensprache, durch das, was da noch gemacht wird oder nicht gemacht wird, mehr, als wenn man jetzt irgendwie noch reden würde. Weil was redet man da groß? Ja, ja, da sagt man ja nicht, wie geht's dir oder ich habe schlecht geschlafen oder was. Das ist dann ja im Wesentlichen uninteressant. Ja. Und natürlich erinnere ich mich an den Morgen sehr genau. Also im Prinzip sahst du da sehr, sehr fit aus, oder? Weil du relativ schnelle Steigerungen gelaufen bist. Ja, und ich glaube, ein gewisser Eliud Kipchoge war auch in dem Rennen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, die berühmte Situation mit den Sohlen.
Ja, genau, das war mit den Sohlen, aber dann natürlich später zu dem Zeitpunkt, als wir ihn da vor dem Start gesehen haben, waren die noch drin. Das war so kein Mobikick, wie viele ja auch geungt hatten. Ja. Und der lief halt mit seiner Laufgruppe. Das war besseres sportliches Gehen. Ja, also das war wirklich so, dass du sagst, okay, wollte jetzt mal loslaufen. Mehr haben die da nicht gemacht. Das war spannend, ja. Also auch ein krasser Unterschied zu deiner Angespanntheit, die sich ja da irgendwie Bahn brach, logischerweise. Mhm. Klar, jeder hat ein anderes Ritual vorher und so, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber das war schon so, dass wir gesagt haben, da ist einer angespannt. Ja, und dann versuchen wir halt ja auch ein bisschen zu interpretieren, weil man kann ja nicht in den Kopf reingucken. Ja, also es ist ein bisschen interpretieren, klar, aber natürlich auch eine Erfahrung, weil wenn man das schon oft gemacht hat und dann das abgleicht mit dem, wie Wettkämpfe danach gelaufen sind oder wie Leute danach performt haben, dann kriegt man schon eine Idee. Ja, vor allen Dingen, wenn man Leute über längere Zeitraum einfach sieht und kennt und weiß, wie die normalerweise unterwegs sind und wie die sich normalerweise geben und dann den Unterschied sieht am Morgen, das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Ja, für mich auch eine der spannendsten Situationen an meiner Arbeit, weil ich komme ja selten so nah an Leute ran wie bei Pressekonferenzen oder eben bei solchen Einlaufsituationen. Bei der Stadionleichtathletik, da können wir zwar zum Einlaufplatz hingehen, aber das ist wie ein Beobachten vom Zaun aus. Also da siehst du wirklich nur auf relativ großen Abstand, was da los ist.
Und kannst du wahrscheinlich auch gar nicht so oft machen, oder? Weil wenn du ja, also die Wege zum Aufwärmplatz sind ja wahrscheinlich nicht genau viel zu weit zur Kommentatorentribüne wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Das macht man mal zwischendurch oder vor der Session. Ja, aber vor der Session sind natürlich dann auch nur die Leute da schon, die zu Beginn einer Session dran sind. Also das ist eher auch so ein bisschen Folklore, dass man mal gucken geht, wie es da ist. Mhm. Ja. Inzwischen haben wir Kameras auf den Einlauffeldern. Das heißt, ich kann im Hintergrund beobachten, wie sich bestimmte Läufer oder Läufergruppen fertig machen. Das geht schon. Das können wir aber nicht immer selber beeinflussen, wen wir dann da sehen oder wen wir suchen können. Das heißt, da kriegt man so einen Mix aus den Topstars der Disziplinen, die dann dran sind. Das ist halt bei Läufen natürlich viel besser, weil ich kann ja dann direkt daneben stehen. Ich bin da direkt in dem Bereich, wo die Elite-Läufer sich versammeln und die Läuferinnen und Läufer sich da fertig machen. Und das ist schon wirklich spannend. Ja, in Frankfurt bin ich da ja auch immer sehr nah, weil wir sitzen da sehr nah an der Strecke. Ja, direkt praktisch ja neben dem Top-Bereich. Ja, und dann geht man mal einfach mal so da durch, ja, wo sich die Top-Läuferinnen und Läufer fertig machen. Ja, da sieht man halt auch sehr spannende Sachen. Manche sind in der Lage, sich selbst die Schnur zu schüren, andere nicht. Ja, oder die Startnummer dran machen. Oder wer hilft wem? Ja, wer plauscht vielleicht noch und wer ist halt irgendwo ganz in der Ecke mit seinen Klamotten beschäftigt? Das ist immer sehr, sehr spannend. Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass da jetzt nicht in wirklicher Form so Psychospielchen stattfinden. Ja, vielleicht ist das dann bei einer WM oder bei Olympischen Spielen, da ist natürlich das Prozedere dann ein bisschen strenger, da kommen wir nicht so nah ran. Dann wieder ein Hauch anders bei den Top-Leuten, aber wie viel sind das? Ja, so 3, 4, die dann da um den Sieg kämpfen. Aber selbst bei denen haben wir ja schon gesehen, dass sie sich dann irgendwie eine Flasche reichen auf dem Weg. Also das ist schon weniger Aggro. Das ist weniger Aggro. Ja.
Richtig. Selbst vor, da könnte jetzt ja auch jemand noch sagen, ja gut, das ist ein City-Marathon, da geht es ja jetzt um nichts. Also wenn du jetzt nicht Platz 1, 2, 3 machst, wo es vielleicht um viel Geld noch geht. Aber da kann man, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Rio zum Beispiel, Olympische Spiele. Da hat es ja sehr stark geregnet an dem Morgen noch beim Männermarathon. Und wir kamen sehr spät, leider erst zum Warm-up. Es hätte eigentlich eine Olympic Lane geben sollen. Die war aber von Autos belegt und dementsprechend sind wir da nicht durch den Verkehr gekommen. Das heißt, alle Athleten kamen, das war nicht mal mehr eine Stunde vor dem Start, überhaupt dort an. Und dann warst du irgendwie 3/4 Stunde vorher hinterm Sambodromo in dieser Warm-up-Area und dann waren da natürlich viel zu wenig aufgebaute so Zeltreihen, sag ich mal, wo du als Team hättest hingehen können. Und weil natürlich, klar, Marathon sind natürlich viele Teilnehmer, weil halt auch sehr viele Nationen dabei sind, die halt da irgendwie die Teilnehmer schicken. Und dann bist du da, das war gar keine Frage, sondern weil es so krass geregnet hat, ja jeder, der irgendwie schon einen Zeltbereich hatte, andere dazu gebeten. Dann waren halt die Deutschen mit den, was weiß ich, Norwegern oder wem auch immer in einem Ding und hast da alles den Platz geteilt und so. Also das ist eine ganz andere Geschichte, selbst vorm Start direkt. Ich glaube, dass ganz viele in der speziellen Situation sich da auch nochmal darüber bewusst geworden sind, was es vielleicht auch für ein längerer Weg war, dann dort schlussendlich auch zu sein und das alles so wahrzunehmen. Also es war fast eine, ich würde fast sagen, gelöste Stimmung vor dem Rennen. Und ja, ich denke, es ist eine Mischung aus, wie du sagtest, Respekt vor den Gegnern, Respekt aber auch vor dieser halt ja doch sehr herausfordernden Streckenlänge und du hast im Marathon letzten Endes hinten raus ja noch genügend Gelegenheit, dann irgendwo da die bestmögliche Platzierung oder dein bestmögliches Ergebnis rauszuholen, aber ob du da das gleich gute Ergebnis zeitlich oder wie auch immer erfahren wirst, wenn das halt schon ab Kilometer 10 losgeht, das ist halt eher zu bezweifeln.
Ja, das spricht alles jedenfalls ja für Zusammenhalt, für Nähe, für Enge. Ja, und damit sind wir genau beim Thema, weil das ist im Moment ja alles extrem schwierig und auch der Streitpunkt. Wir haben über die deutschen Meisterschaften schon gesprochen. Da hat sich Dieter Baumann ja mit einem sehr schönen Video, läuft glaube ich bei Runners World, nochmal exponiert, ist auch in vielen Tageszeitungen ja abgedruckt dazu. Dass er sagt, das kann ja nicht sein, ja, dass die Läufer da ausgeschlossen sind. Haben wir ja auch schon gesagt. So, jetzt hagelt es in dieser Woche die nächsten Absagen. Ja, definitiv jetzt keine Verlegung des Berlin-Marathons, also der ist schon mal raus aus dem Kalender. New York-Marathon, klar, da war es natürlich auch noch ein bisschen, ja, New York abgesagt. Frankfurt so gut wie abgesagt. Ja, Ironman Frankfurt heute endgültig abgesagt. Also es hagelt weiter Absagen und Ausfälle im Wettkampfkalender. Und du warst bei der Pressekonferenz, wo es um das Hygienekonzept des Hamburg-Marathons geht. Und ich habe es schon kurz angekündigt. Das ist sehr lustig, dass wir jetzt gleich mit dem Verantwortlichen da reden, weil der ist ja irgendwie so dein Chef, wenn wir es mal ernst nehmen, weil du bist ja da Vereinsmitglied. Ja. Und ein alter Vereins- und Staffelkumpel von mir. Ja, weil ich bin zusammen mit Frank Thaleiser mal deutscher Meister, nee, deutscher Juniorenmeister, 4x400 Meter geworden. Wobei man sagen muss, ich bin da im Vorlauf gelaufen und er ist an meiner Stelle im Finale gelaufen. Also den rufen wir jetzt mal an und dann hören wir mal, was der zu sagen hat. Ja, Frank, erstmal schön, dass du da bist. Ja, ich habe noch Laktat von unserem damaligen 400-Meter-Abenteuer, was war für mich ja schon endlos weit als Sprinter damals, ja. Du bist wahrscheinlich sowieso grundrelaxed, weil du jeden Tag laufen gehst, nehme ich an, oder?
Heute oder damals?
Ah, nee, heute.
Heute mache ich sehr, sehr viel mental. Also der Hund hält mich auf Trab, also deswegen lang ja, aber nicht mehr schnell. Ne? Tochter geht gerne wandern, Hund geht gerne wandern und wenn ich sehr gemütlich durch die Gegend spazieren gehen darf, dann tue ich das gerne. Aber Laufschuhe, um mich schneller fortzubewegen, wird schon enger.
Ja, verstehe. Ja. Du, wir wollen jetzt erstmal positiv sein, weil wir haben gerade schon gesagt, es gab natürlich wieder sofort irgendwie negative Stimmen in Social Media. Ja. Ich finde es erstmal Wahnsinn, dass ihr sagt, okay, wir gehen das an und wir machen das und wir wollen Marathon laufen und wir wollen nicht Marathon laufen, so wie in Tokio mit ein paar Profi-Athletinnen und Athleten, sondern wir wollen daraus eine Veranstaltung mit vielen Läufern machen. Ja, ich möchte jetzt nicht Massenveranstaltung sagen, weil das dann gleich wieder diese Tonation hat, sondern eine Laufveranstaltung für viele möglich machen an einem Tag. Ja, was hat dich und euch getrieben zu sagen, okay, wir gehen es an?
Wir haben nach der Absage, beziehungsweise nachdem klar war, dass wir nicht stattfinden können, eigentlich einen sehr positiven Zuspruch gekommen, dass die Leute gesagt haben, bitte verschiebt, weil wir von Anfang an eine Verschiebung ja in Betracht gezogen haben, weil das auch der Wunsch der Stadt gewesen ist. Überlegt, ob ihr verschieben könnt und nicht absagen. Ein bisschen halt in die Community hineingehört und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war das einfach Stand der Dinge, seht zu, dass ihr halt verschieben könnt. Und mir ist halt auch lieb, immer ein bisschen quer zu denken, halt ein Angebot abzugeben. Also absagen kann im Prinzip jeder und jedes Problem braucht eine Lösung. Und am Ende des Tages, als wir den 13. September gewählt haben, stand ja auch der Lockdown erstmal nur bis zum 31. August oder kurz danach bis zum 31. August halt fest. Und ein halbes Jahr war sehr weit weg von allem. Also 15. März, Pandemie, ja, es war ein klein wenig in Deutschland, aber auch nicht dramatisch. Und von daher, wir sind begeisterte Sportler. Ich mental immer noch ein begeisterter Läufer. Ich kann mich aber sehr gut da hinein halt versetzen, dass jeder Läufer, gerade der Hobbyläufer, der ambitionierte Hobbyläufer, ein Ziel vor Augen braucht. Und wir dann gesagt haben, wir versuchen halt, dieses Ziel halt einfach mal zu realisieren.
Ja, vor allen Dingen gibst du ja jetzt nicht nur so Profiläufern wie Philipp logischerweise wieder ein Ziel in seinem Training und einen Sinn seines Lebens, ja, sondern eben auch eine Adresse und einen Eintrag im Kalender für sehr, sehr viele Hobbyathletinnen und Athleten. Wie waren die Rückmeldungen, als ihr gesagt habt, wir machen es jetzt?
Ja, das Thema polarisiert halt. Ja, 50% der Leute nicht ganz, die hassen dich und 50% plus ein sagt Wahnsinn, dass ihr das auf euch nimmt. Das ist genauso jetzt auch bei der Konzeptvorstellung. Viele haben nicht die Vorstellung, wie es halt aussehen kann, weil sie natürlich die Bilder im Kopf haben von einer Massenveranstaltung, von einem Massenstart, wie es bei einem normalen Marathon auf der Strecke halt aussieht. Und da ist kein Platz, sehe ich genauso ein. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt am Ende des Tages, wie viel Platz denn jetzt auf der Strecke sein könnte, dann muss man eigentlich sich eingestehen, dass halt in den Einkaufsstraßen, sei es München, Frankfurt, Hamburg oder Köln, deutlich mehr los sein wird als bei uns auf der Strecke.
Ja, Philipp, du bist ja dabei gewesen bei der Veröffentlichung. Durftest, musstest oder hast du einfach freiwillig das gesamte Konzept gelesen? Weil es sind ja 40 Seiten. Das muss man sich ja auch geben, damit man wirklich tief versteht, worum es geht, ja?
Es sind aber viele Bilder, genau. Das sage ich gleich dazu.
Auch für Analphabeten
geeignet. Das hat er erträglich gemacht.
Hat er gerade gesagt, dass du nicht lesen kannst?
Das habe ich überhört. Aber es ist so, es ist wirklich so, ich war natürlich auch sehr gespannt, weil ich natürlich, bin ja in engerem Austausch logischerweise mit den Veranstaltern als jetzt auch jemand, der fürs Marathon-Team startet. Natürlich schlägt mein Herz für den Sport, natürlich wünsche ich mir als Athlet, dass wir zumindest ein Stück weit vielleicht eine Art von vielleicht auch Wettkampfnormalität irgendwann wieder herstellen können. Und trotzdem muss ich sagen, ich war auch skeptisch, ob das möglich sein kann, hatte aber natürlich vor der PK dieses Konzept schon bekommen und habe mir das durchgelesen. Und ich war, als ich auf der letzten Seite war, schon ein Stück weit geflasht, weil ich hatte nicht erwartet, wie tief man sich mit dieser Thematik jetzt auseinandersetzen kann. Natürlich auch sehr stark auf das auf die Möglichkeiten in Hamburg, da kommen wir nachher vielleicht noch kurz drauf, mit der Messe zugespitzt ist. Und ich bin einfach ein bisschen enttäuscht. Natürlich bin ich viel auf den sozialen Medien unterwegs. Das ist auch irgendwo Teil meines Jobs. Und ich habe natürlich auch sehr interessiert, logischerweise, die Kanäle des Hamburg-Marathon die letzten Monate verfolgt. Und am Freitag letzte Woche, bevor das Konzept veröffentlicht wurde, gab es eben auch mal ein Statement, dass man da weiter dazu arbeitet und nächste Woche was veröffentlicht wird. Und wenn man sich dann mal anschaut, was da für Reaktionen darauf unter diesem Video, unter diesem Post zu finden sind, also ohne dass irgendjemand wissen kann, wie dieses Konzept überhaupt aussieht und ob sich da Menschen Gedanken gemacht haben und ob da mit der Universität von Manchester vielleicht irgendwelche Crowdmanagement-Sachen durchgerechnet wurden, einfach so viel negativer Bullshit, sorry für die Ausdrucksweise, wo man sich einfach wieder fragt, woher diese Negativität teilweise kommt, weil keiner konnte ja wissen, wie dieses Konzept aussieht und trotzdem wird alles schon im Vorfeld verteufelt und schlecht gemacht und es geht nur ums Geld und so. Da können wir nachher auch nochmal drauf kommen, falls der Frank da ein paar Insights dazu teilt. Also nur mal vorweggegriffen, bei halber Teilnehmerzahl, also ohne Staffel, ohne Kinderläufe und nur mit einer begrenzten Starterzahl im Halbmarathon, in einem Marathon, bei gleichzeitig viel höheren Ausgaben für die Hygienemaßnahmen, sage ich mal, kann der monetäre Aspekt nicht im Vordergrund stehen, sondern ich glaube, da geht es um andere Dinge. Und ich sag mal so, wenn man das Ding zu Ende denkt, warten halt, glaube ich, viele Menschen darauf, dass zum Jahreswechsel irgendwie ein Reset-Knopf gedrückt wird und wir dann ab dem 01.01.2021 uns wieder in dieser altbekannten Normalität befinden. Ich will jetzt nicht der Miesepeter sein, aber ich sag mal so, wenn wir nicht in sehr, sagen wir mal, sehr bald irgendwie einen Impfstoff haben, der der breiten Masse zugänglich gemacht werden kann, müssen wir uns wohl oder übel auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass möglicherweise diese neue Normalität, in der wir aktuell leider leben müssen, uns noch ein bisschen länger begleiten wird. Und dann ist halt auch die Frage, ob im Frühjahr Marathons wie gewohnt überhaupt stattfinden können oder ob nicht die Leute, die sich jetzt schon mal mit anderen Konzepten befassen, vielleicht einfach vorausdenken, dass man im Worst Case auch nächstes Jahr da schon vielleicht Lösungsansätze hat, sag ich mal.
Ja, wir haben ja hier auch schon viel gesprochen über die Ansätze, die Fußball gebracht hat, ja, was ja ein wichtiger Schritt im Sport war, die Basketball in Deutschland gebracht hat, die in Deutschland angefeindet worden sind. Viel Feind, viel eher. Ja klar, Fußball hat sich die Anfeindung wahrscheinlich irgendwie auch in den letzten Jahren redlich erarbeitet. Also die haben auch eine Menge dafür getan, dass es 50% wirklich ja der deutschen Gesamtbevölkerung dagegen waren, dass die Bundesliga gespielt hat. Auf der anderen Seite ist sowohl das Konzept der Bundesliga als auch der Basketballer international denen aus den Händen gerissen worden, weil natürlich international die Reputation eine ganz andere ist. Die sagen nämlich, ach guck mal, ja, die Deutschen, die kriegen es wieder hin. Ja, bei uns ist alles zu und die Deutschen kriegen es wieder hin. Ja, deshalb ist ja der Ansatz so spannend, Frank. Der Philipp hat es schon angedeutet. Messehallen spielt eine große Rolle und die Verteilung der Menschen auf ja einer Kreisstrecke, die über 40 Kilometer lang ist. Ja, erklär mal die wesentlichen Punkte, damit man sich mal eine Idee machen kann.
Also ganz witzig, nochmal aufgreifen, Fußball und international. Wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen unser Pressesprecher Anfragen von USA, Kanada, Italien, Israel. Jeder will dieses Konzept haben. Wir haben es zurzeit halt leider nur in Deutsch. Und gut, der Rest der Welt mit Deutsch ist ein bisschen schwierig. Wir werden das Konzept jetzt also übersetzen und dann einfach mal kommende Woche versenden oder auch online stellen. Und Wir wollten es ja auch. Also wir wollen dem Teilnehmer an die Hand geben, dass er genau weiß, zu welchem Zeitpunkt an dem Tag ihm an welcher Stelle was erwartet. Und das war unsere Motivation, es halt online zu machen, weil halt Fußballkonzept ist, glaube ich, auch nicht online gestellt. Und von daher war uns auch klar, dass wenn du sowas online stellst, wenn du es öffentlich machst, dass du natürlich auch ein bisschen Gegenwind halt bekommst, wenn man sich halt nicht damit auseinandersetzt. Hamburg hat die besondere Situation, dass wir das riesige Messegelände allein an Messehallen über 60.000 Quadratmeter in der Innenstadt halt hat. Wird in anderen deutschen Städten und in anderen deutschen Messestädten natürlich schon schwierig, weil da sind die Messen eigentlich immer an den Stadtrand gelegt und da möchte keiner starten. Wenn ich jetzt Frankfurt Festhalle denke, mitten in der Innenstadt, ja, aber nicht die Größe. Wenn ich an Messe in München denke, riesengroß, aber leider ganz weit draußen. So, und wir haben halt einfach dieses Glück, dass A, die Messehallen in der Innenstadt sind, aber auch das Glück oder das Pech der Messe, dass alle Herbstveranstaltungen in den Messehallen abgesagt wurden. Und damit steht uns diese Messefläche zur Verfügung, plus das Heiligen Geistfeld mit nochmal 40.000 Quadratmetern, wo halt der Halbmarathon stattfindet. Und somit haben wir für Maximum 14.000 Teilnehmer 120.000 Quadratmeter Aufstellungsfläche zur Verfügung. Also allein an den Zahlen kann man schon mal ablesen, dass es an Platz bei uns nicht mangelt. Und wenn man dann noch die Aufstellung 2 Stunden zeitversetzt macht und halt diese 14.000 Leute nie gleichzeitig an einem Punkt halt hat, weil der Halbmarathon komplett woanders startet, ist es schon ein klein wenig einsam, würde ich mal sagen, in den Messehallen. Und wenn sich die Teilnehmer daran orientieren, dass es wirklich anders ist und sich vorher damit auseinandersetzen, wie es denn sein wird, kann das Konzept funktionieren. Entscheidend ist dabei Faktor Teilnehmer oder Faktor Mensch.
Gut, das ist ja sowieso immer klar, ja, wie viel Risiko geht der Einzelne ein. Wenn man sich die Schaubilder alle wirklich mit Verstand anguckt und das Einbahnstraßensystem verfolgt, bekommt man eine Idee, du hast es eben schon gesagt, dass ganz sicher in einer normalen Fußgängerzone jetzt an einem ganz normalen Einkaufstag eine größere Enge herrschen wird. Das ist gar keine Frage. Ja, ihr habt das mit den Experten aus Manchester berechnen lassen. Aber es bleibt ja natürlich dabei, es kommt vielleicht ein Lauftreff aus XY, ja, und die stehen dann doch zusammen irgendwo rum. Die muss man natürlich dann entsprechend guiden. Spätestens wenn die losgelaufen sind, hat man natürlich nur noch einen bedingten Einfluss darauf. Ja,
wenn du jetzt den Lauftreff als Beispiel nimmst, die werden, wenn sie bei uns keinen Abstand halten, natürlich im Vorfeld auch schon keinen Abstand gehalten haben. Also bei der Anreise oder halt beim Training. Wenn man sich vorstellt oder anders. Wenn man in die sozialen Medien jetzt halt reinguckt, dann sagen die Leute, also so ein kompliziertes Konzept und wir haben sonst immer schon Probleme, uns auf den Messehallen zurechtzufinden und es ist ein Gewusel und ich finde meine Toilette nicht. Dann muss ich sagen, da haben wir jetzt eine Orientierungshilfe, weil ich starte aus der Halle A1 und ich darf nur in die Halle A1 reingehen und die ist ausgeschildert. Das heißt, ich kann mich gar nicht verlaufen. Ich stehe in der Halle A1, da ist meine Beutelabgabe, da ist meine persönliche, in Anführungsstrichen, Toilette. Das heißt, wir haben die Toiletten halt verdoppelt. Die Situation anstellen vor Toiletten wird es natürlich immer geben, aber nicht mehr in dieser Dramaturgie wie jetzt. Also ne, ich muss noch irgendwo auf Toilette, bin aber schon auf dem Weg in den Startblock und finde die Toilette nicht. Jetzt ist die Toilette in Sichtweite, kann ich gucken, kann ich hingehen. Also von der Struktur her ist es eigentlich wahnsinnig einfach, wenn ich mich vorher damit auseinandersetze. Ich laufe 4:30 Stunden, stehe in der Messehalle, komme eine Dreiviertelstunde vorher aufs Feld, gebe meine Sachen ab, stelle mich auf meinen Punkt, werde rausgeführt und laufe los. Und genau an dem Punkt fehlen, glaube ich, ganz, ganz vielen die Vorstellungskraft, was es bedeutet, 92 Teilnehmer pro Minute loslaufen zu lassen. Normalerweise beim Massenstart sind 1.000 Leute pro Minute. Also ein Zehntel von dem, was normalerweise losläuft, ist jetzt nur auf der Strecke. Und wenn man sich das jetzt mal so an Zeiten orientiert, ich sage einfach mal ein 3:30-Läufer oder 3:30-Läufer, der läuft 5 Minuten im Schnitt. Das heißt, er braucht für 100 Meter oder in einer Minute läuft er 200 Meter. Und auf diesen 200 Metern stehen jetzt auf 6 Meter Straßenbreite, also auf 1200 Quadratmetern stehen 92 Leute in dieser einen Minute. Marcel wird jetzt sagen, Frank, das ist nicht wissenschaftlich, weil natürlich nicht jeder genau im 5-Minuten-Schnitt läuft, sondern einer 4,53, ne, also schneller losläuft oder halt langsamer wird. Aber so zum Verdeutlichen, also auf 1200 Quadratmetern stehen dann 92 Leute. Das ist nichts. Ja, so, und bedeutet am Ende des Tages, ich habe 13 Quadratmeter zur Verfügung, 3,50 Meter in jede Richtung. Selbst wenn mich dann einer überholt, kann ich damit jederzeit auf der Strecke garantieren, dass ich 1,50 Meter Mindestabstand habe. Und wenn wir beide jetzt laufen würden, weil wir ja in einem Haushalt leben oder zu zwei Familien halt gehören, was ja mittlerweile da ist, dürfen wir ja sogar nebeneinander laufen. Das heißt, für den Überholenden ist ja noch mehr Platz da. Und diese Vorstellung müssen die Leute einfach mal reinbekommen. Wie viele Leute wirklich halt dann auf einer Minute verteilt da stehen. Und da kriegt man ein ganz, ganz anderes Bild. Deine Kollegen zum Beispiel vom NDR hatten auch immer den Massenstart halt im Kopf und waren dann wahnsinnig erstaunt, dass jetzt 1 Stunde 50 Minuten Start gezeigt werden könnte. Da sage ich, ja, ihr könntet, aber ihr müsstet nicht. Ihr dürft auch zwischendurch halt schon auf die Strecke. Und da ist halt die University Manchester und Marcel halt ganz, ganz weit vorne, weil viele fragen, warum 10.000 Leute? 10.000 Leute deswegen, weil wir halt begrenzt sind mit den Torbreiten in den Hallen, wie viele Leute wir auf die Strecke halt bekommen. Und da der Sieger ja höchstwahrscheinlich 2 Stunden 7, 2 Stunden 8 wieder ins Ziel kommt, sollte bis dahin zumindest der Letzte gestartet sein, weil sonst bekommen wir ein Problem.
Ja, das sind ja logischerweise diese neuen Realitäten, Philipp, die du ja auch angesprochen hast. Ja, das muss man sich einmal visualisieren können. Ja, dafür sind die Bilder übrigens hilfreich, Frank.
Ja, absolut. Also, weil, falls jetzt der ein oder andere unserer Zuhörer, und ihr seid inzwischen ja schon relativ viele, jetzt noch nicht dieses Konzept angeschaut hat, aber sich da trotzdem irgendwie jetzt tiefer reinfuchsen möchte, was wir jetzt alles noch nicht gesagt haben, aber man vielleicht auch erwähnen kann, um so eine, naja, wie soll ich sagen, eine Vorstellung unterstützen wollen. Also es gibt 8 Messehallen in Hamburg, die sind unterschiedlich groß, okay, aber dementsprechend sind auch unterschiedlich viele Starter pro Messehalle verteilt. In diesen Messehallen wird dann, also zum einen wird es ein begrenztes Zeitfenster geben, in dem die Leute überhaupt kommen dürfen. Dadurch soll auch verhindert werden, dass es den üblichen Andrang in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, dass man das ein bisschen entzerren kann, weil jeder Teilnehmer nur 45 Minuten vor seinem, also vor seinem Start bezogen auf seinen Startblock am Gelände sein darf, in der Halle quasi. Das bedeutet, man meldet sich an mit irgendwie seiner letzten Marathonzeit oder Bestzeit oder was auch immer, kriegt dann die Einteilung, in welchem Startblock er sein wird. Damit weiß er auch, wann er dann überhaupt dort sein kann. Die Nummern sind übrigens farbig. Also das heißt, du kannst dich da auch nicht verlaufen, weil jede Messehalle hat halt die Farbe deiner Nummer. Das heißt, wie Frank vorher schon erwähnt hat, Beutelabgabe findet nicht mehr zentral statt, sondern es ist sogar eigentlich bequemer, je nachdem. Du kannst in deiner Halle, wo du dich vor dem Start noch aufhalten kannst, deine Sachen abgeben. In der Halle ist dann angezeichnet, sind Areale angezeichnet oder Punkte angezeichnet, wo sich die Leute aufhalten sollen, damit der Mindestabstand gewährt ist. Frank hat die Toilettensituation angesprochen, die deutlich erhöht wurde. Es gibt jetzt 25 Personenreihen in der Halle praktisch mit dem Mindestabstand. Und jede 25er Reihe hat, glaube ich, eine eigene Toilette, oder? Soweit ich das weiß, Frank. Das ist ja fast schon Luxus, sag ich mal, verglichen zu den sonstigen Marathons.
Wir haben die Top-Athleten auch nicht bei uns.
Mehr haben wir auch nicht, nein. Also wir 30 Top-Athleten, die dann vielleicht in Hamburg in der Stadt stehen, wir haben auch eine nur. Aber was ich damit sagen will ist, das heißt, ihr kommt dann ins Ziel. Achso, genau, Thema Maskenpflicht. Ich greife jetzt einfach ein paar Themen auf, die ich auf Social Media gelesen habe oder wo auch Leute mich gefragt haben. Es gibt eine Maskenpflicht, ja, das stimmt. Aber die Maske kriegt ihr vom Veranstalter. Das ist im weitesten Sinne so eine Art, wie so ein Buff, also diese Schlauchschals. In diesem Buff gibt es so einen Einschub mit einem Aktivkohlefilter. Den kann man danach dann auch rausmachen, waschen, wiederverwenden, neuen Filter rein, wie auch immer. Der muss in der Halle getragen werden. Natürlich müsst ihr den nicht auf der Strecke tragen, das ist auch klar.
An dieser Stelle hat sich viele Flieger an die Stirn getippt. Ja, um das mal kurz festzuhalten. Aber das ist ja tatsächlich, die Fragen kommen ja. Muss ich jetzt beim ganzen Lauf die Maske tragen? Natürlich kommen die Fragen, ja. Die Paketboten in New York, die mit dem Fahrrad da rum sind, die fahren übrigens den ganzen Tag mit einer Maske rum, weil die nicht die ganze Zeit die Abgase einatmen wollen, ja.
Das Problem ist, wenn du halt dann sagst, Maske, hat jeder direkt so eine FFP2-Maske halt vor sich und klar kann ich nicht damit laufen oder ja, wenn der Lackierer die Maske auf hat, geht nicht. Aber dieses Schlauchtuch in der Messehalle eine Dreiviertelstunde halt aufzuhaben, kann man bequem halt durchatmen. Jetzt waren auch welche Fragen, wie schwer ist das Ding denn? Ja, wie schwer sind 25 Gramm Stoff? Die merke ich nicht. So, also da merkt man aber halt auch, dass die Leute sich erstmal halt damit auseinandersetzen müssen, was überhaupt passiert. In dem Konzept zum Beispiel gibt es ein Schild Überholverbot. Dann kam die Diskussion
auf. Das war auch ganz oft, habe ich das gelesen.
Darf ich jetzt auf der Strecke nicht überholen? Steht meine Zielzeit sozusagen halt schon fest? Gute Idee, dann könnten wir uns Mika-Timing halt sparen. Wir geben Zettel vorne weg aus, wer möchte welche Zeit laufen. Alles gut. Nein, also wenn man aus den Hallen rauskommt, hat man noch 200 Meter bis zur Startlinie. Und da wären wir sehr froh, wenn da diese Reihe halt nicht aufgebrochen wird und einfach nicht überholt wird. Auf der Strecke darf man natürlich überholen. Und diese Windschatten laufen, ja, zwei Familien aus zwei Haushalten, die dürfen Windschatten laufen. Auf der anderen Seite wird keiner weder von der Organisation noch von der Polizei mit dem Zollstock auf der Strecke stehen und die 1,50 Meter nachmessen, wenn es am Ende des Tages 1,25 sind. Und wenn der Vordermann es nicht möchte, dass der Hintermann ihm halt auch 75 Zentimeter an den Allerwertesten rankriecht, nehme ich mal an, wird derjenige auch sagen, ne, so, entweder läufst du vorbei oder bleib ein Stück weit hinten. Ich glaube, das regelt sich unter Sportlern auf der Strecke schon selbst.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass Philipp die Angebote von dir nehmen würde, dass er seine Zielzeit draufschreibt, auf den Zettel abgibt und das dann so durchexerziert wird. Auf der anderen Seite aber mal ernsthaft, keine Tempomacher im Elitefeld. Und Philipp, wie stellst du dir das dann vor, wenn ja nur Leute einreisen können aus Nicht-Risikoländern, was Corona-Epidemie angeht? Weil das ist, glaube ich, die Maßgabe im Moment. Ne?
Ja, also das haben wir auf der PK auch besprochen, dass mit den Tempomachern stimmt so nicht. Ja, oder mach du, Frank,
du gerne natürlich einreisen. Ne? Du musst dann halt nur in Kauf nehmen, dass du 14 Tage Urlaub in Quarantäne in Deutschland halt machst. Und wenn dir das wert ist und wenn du zurückreist, vielleicht wieder 14 Tage in Quarantäne in deinem Heimatland musst, dann, also ich wäre begeistert, wenn einer sagt, ich nehme 4 Wochen Quarantäne in Kauf, um in Hamburg Marathon zu laufen. Also den würde ich im Zweifelsfalle nach 14 Tage Quarantäne noch persönlich halt begrüßen. Und bei den Pacemakern ist es ja genauso. Also oder bei den Topathleten. Alle, die jetzt aus Ostafrika kommen, müssten 14 Tage in Quarantäne. Von daher reduziert sich die Anzahl an möglichen Kandidaten, weil nicht jeder Manager ein Trainingscamp in Europa halt hat. Wenn dem so sein sollte, dürfen die natürlich nach 14 Tagen, weil sie auch gemeinsam 14 Tage in Quarantäne sind, ganz normal Pace machen. Und wenn jetzt vorne 2:07 gelaufen wird und Philipp befindet sich 2 Meter dahinter, glaube ich, kann Philipp mitleben und er erfüllt die Quarantäne-Richtlinien zu 100%.
Ja, könnte ich mit leben, aber sagen wir mal, 207 ist auch ein bisschen ambitioniert, sage ich mal. Aber was Frank, glaube ich, ganz gut hier auch rübergebracht hat, ist das Thema, ja, Risikoländer. Das war auch ein Ding, was ich häufiger gesehen habe. Ja, wer 2 Wochen Quarantäne auf sich nimmt, kann dann auch hier starten. Genauso gilt das für das sehr kleine, diesmal dann Elitefeld und natürlich auch für potenzielle Tempomacher. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Beispiel jetzt hier Global Sports sagt, wir haben jetzt 10 Athleten aus Kenia oder Äthiopien, die wir da gerne dabei hätten, entweder als Tempomacher oder weil sie selber laufen und die können die 2 Wochen bei sich irgendwie in Nijmegen in Quarantäne stecken, sag ich jetzt mal. Natürlich können die dann auch da teilnehmen und es ist eh verpflichtend für alle Profiathleten einen Corona-Test vorher zu machen. Also von dem her sehe ich da jetzt ehrlich gesagt auch kein Problem. Und der andere Punkt, den ich häufiger gesehen habe, ja, wer will denn so Marathon laufen? Da fehlt ja alles, was sonst ein Marathon ausmacht. Das ist interessant, weil natürlich wird es keine Cheering Zones geben, die der Veranstalter unterstützt, keine Hotspots, keine Tribünen im Zielbereich, weil das natürlich alles die Punkte sind, die man als Veranstalter beeinflussen kann, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Man kann ja aber auch immer mal versuchen, positiv zu denken, nicht immer alles schlecht zu sehen. Im besten Falle wird es für die Leute, die da mitmachen, ein einmaliges Erlebnis, weil wir hoffen natürlich auch, dass so eine Auflage nie wiederholt werden muss. Und dann kann man da seinen Enkelkindern noch von erzählen, als wir damals 2020 einen sehr, sagen wir mal, ungewöhnlichen Marathon gelaufen sind in Hamburg, weil das die einzigen waren, die es auf den Weg gebracht haben. Und wenn es schlecht läuft, dann müssen wir uns aber auch, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben, auch nächstes Frühjahr dran gewöhnen, dass es, wenn überhaupt, nur solche Konzepte geben kann.
Also witzig ist, dass ja viele auch sagen, boah super, back to the roots, weil 1986 oder 1990 gab es keine Cheering Zones, es gab kein Rahmenprogramm an der Strecke, es gab Wasser, Bananen und ich weiß gar nicht, ob es 1986 schon, müsste damals Champ gewesen sein, glaube ich, das Elektrolytgetränk, wenn du dich dran erinnerst, Ralf.
Ja,
war
sowas,
das Champ?
Ja.
Ich glaube, es war Champ.
Ja, ja. War Champ, ja. Mhm.
So,
mehr, und sonst Hamburgwasser. Ne? Halt Hamburgwasser war es sonst.
So, und sonst war es Hamburgwasser. Das gibt es allerdings jetzt halt auch noch. Ne? Staatlich geprüft sogar. Also von daher, wenn man das positiv halt sieht, viele sagen, ich mag keine laute Musik, es war mir sowieso alles zu voll, zu wuselig, ich habe Platz auf der Strecke halt zu laufen. Von daher für den einen oder anderen wirklich ein tolles Konzept. Da freuen wir uns auch, wenn er kommt. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, wer das absolut nicht möchte, der kann natürlich auch gerne zu Hause bleiben, um dann halt nochmal auf das zuzukommen, was Philipp gesagt hat. Wir stornieren jeden von Anfang an. Also wer gesagt hat, in dieser Zeit zu laufen, ist mir zu risikoreich oder ich kann an den Termin nicht, der kann entweder stornieren oder auf das kommende Jahr umbuchen. Also diese Argumente der Veranstalter ist auf gut Deutsch geldgeil und nur deswegen macht das. Nee, deswegen machen wir es nicht. Wenn wir aus Geldgründen es machen würden, müssten wir eigentlich absagen.
Ja, ich finde, das ist auch so eine etwas deutsche Einstellung. Wenn man ein kommerzieller Veranstalter von etwas ist, dann gehört es dazu, dass man Geld verdient. Also was ist daran ehrenrührig? Das ist in jedem anderen Bereich. Der Bäcker an der Ecke verschenkt seine Brötchen auch nicht. Warum auch? Ja, ist doch vollkommener Quatsch. Ja. Ein anderer Punkt, der in der Diskussion, ich habe auch mit ein paar Leuten schon gesprochen, auch mit Dieter Baumann gesprochen, der, das hatten wir vorhin ja schon kurz angedeutet, eine sehr launige Kolumne über das Nicht-Teilnehmen der Läufer an den deutschen Meisterschaften, so wie es ja im Moment aussieht, gemacht hat. Ein Problem bleibt natürlich, wie verhalten sich die Zuschauer? Ja, weil auch da ist ja so, wenn man auf beiden Seiten der Straße 42 Kilometer lang Leute aufreiht, dann sind das sehr, sehr, sehr viele Menschen, die entspannt locker stehen können. Ja, klar, ihr habt jetzt logischerweise schon die normalen, sagen wir mal, Hotspots oder die engen Zonen entschärft. Wird dann das Ordnungsamt paradieren und sagen, hey Leute, stellt euch ein bisschen lockerer hin oder macht ihr an den Wellenbrechern Markierungen? Wie kann das funktionieren?
Ja, da sind wir wieder bei der Fußgängerzone oder am norddeutschen Strand. Wie soll es halt da funktionieren? Also am Nordseestrand mit 250 Meter Strandbreite funktioniert das alles noch. Am Ostseestrand mit 50 Meter Strandbreite wird es schon eng. Also die Strandkörbe stehen vielleicht ein Stückchen weiter auseinander als normal. Aber auch da setzt man natürlich auf die Eigenverantwortung der Strandbesucher. Im Kaufhaus setzt du vorne auf der Fußgängerzone auf die Eigenverantwortung der Personen halt. Und genau so tun wir das halt auch. Wir haben natürlich Flächen wie den Startzielbereich, das ist Sondernutzungsfläche, die wir halt beantragen. Und da sind wir für verantwortlich, dass sich halt keine Menschenmassen aufstellen und auch dort halt den Sicherheitsabstand einhalten. Und das werden wir halt kontrollieren, indem wir einfach einen Zu- und Abgang halt zur Karolinenstraße halt machen werden. Dadurch, dass keine Tribünen dort halt stehen, ist das überschaubar, was halt rein oder raus gehen kann. Für den Rest, das ist ja der Knackpunkt an dem Konzept, wie bewertet halt die Stadt die Zuschauer? Also sprich, finden wir statt, haben wir 20.000 Menschen an der Alster und 20.000 an der Elbe halt stehen, finden wir nicht statt. Und wir haben 19 Grad und Sonnenschein, stehen 20.000 Menschen an der Alster und 20.000 Menschen an der Elbe. So, und da jetzt halt dieses Fass aufzumachen, wie regelt ihr halt die Zuschauer? Sage ich ganz ehrlich, wir können sie nicht regeln. Da erwarten wir einfach, wie im täglichen Miteinander im Supermarkt, dass die Menschen in Eigenverantwortung Abstand zueinander haben. Und wir können natürlich ja auch nicht kontrollieren, ob die, die jetzt in der Masse da stehen, aus einem Haushalt kommen, aus zwei Haushalten kommen oder ja, kennen die sich überhaupt. Bei mir ist es halt jetzt so, wenn mir irgendwo einer zu nah auf die Pelle rückt, ein böser Blick, wenn das nicht reicht, wird er halt angesprochen. Und dann funktioniert es auch mit dem Abstand. Und ja, da sehe ich jetzt wirklich keinen Unterschied, ob wir einen Marathon halt machen oder ob wir keinen machen.
Ja, trotzdem bleibt das ja immer eine Frage, logischerweise, ja, weil du wirst ja dann als Generalverantwortlicher da gesehen, ja, der macht den Marathon, also ist der verantwortlich dafür, was außerhalb im öffentlichen Raum passiert. Ganz so ist es ja logischerweise nicht. Aber es sind ja andere wichtige Punkte aus meiner Sicht da genannt, über die wir ja auch sehr viel diskutiert haben, insgesamt im Kontext mit Corona in den letzten Wochen. Das ist Kommunikation, ja, weil das ja ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man Menschen mit nimmt und Menschen informiert und über alle möglichen Dinge informiert. Ja, und da helfen für uns einfache Gemüter natürlich die Schaubilder, ja, weil man sich dann viele Dinge vorstellen kann, aber eben auch immer wieder zu sagen, Philipp lacht jetzt schon wieder. Ja, warum lachst du eigentlich? Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, aber eben auch, dass man
die Schaubilder
gesprochen. Ja, ist ja klar. Ja, aber eben auch die Leute immer zu informieren, immer wieder mitzunehmen und zu sagen, so, pass auf, jetzt sind wir 6 Wochen davor, jetzt sind wir 4 Wochen davor, jetzt sind wir eine Woche davor, ja, am nächsten Wochenende, morgen findet das Ding statt, bitte denkt dran und helft uns, ja, das ist ja der entscheidende Punkt da.
So. Wenn der Mensch als Gewohnheitstier das tut, was er immer tut, wird es nicht funktionieren. Ja, aber wir hoffen ja, weil wir jetzt erst schon 3 Monate vorher in der Kommunikation sind, dass dann auch was hängen bleibt und die Menschen sich danach richten. Also wer an den Tag hinkommt, ist nicht umgezogen, sucht seine Umkleide und packt sein Badehandtuch aus, weil er danach duschen möchte, ja, den haben wir verloren. Und der wird hinterher in den sozialen Medien halt sagen, war eine scheiß Veranstaltung, weil... So, ja, wenn er sich vorher damit auseinandergesetzt hat, dass er halt keine Dusche hat, und das ist ja jetzt auch keine Idee von uns, wir würden gerne Duschen anbieten, aber halt die Gesetzeslage oder die Verfügungslage ist halt im Moment so, egal ob im Tennisverein oder im Fitnessstudio, Duschen sind verboten. So, und dann verstehe ich dann auch manchmal nicht, also als wenn wir uns das ausgedacht hätten, ja, dass wir jetzt extra, wir sparen die Duschen ein, ne, wieder Geld gemacht, ne, so, keine Duschen, kein Wasser, wieder Geld gemacht, der Veranstalter ist clever. So, dem ist ja nicht so, wenn wir Duschen hinstellen dürfen, würden wir Duschen hinstellen.
Ja, ist ja die entscheidende Frage schon, weil wir das ja heute schon hatten, Philipp, wenn du zwei Einheiten an einem Tag hast, gehst du zwischendurch duschen, ja oder nein, oder sparst du Geld?
Das kann ich meinen Mitmenschen und vor allem zum Beispiel meinem Physio, bei dem ich gerade war, nicht zumuten, dass ich nach der Vormittagseinheit nicht duschen würde. Was mich noch interessieren würde und vielleicht auch die Leute, die sich jetzt damit intensiver auseinandersetzen, ist natürlich, wie viele Startplätze gibt es denn überhaupt noch? Die Frage hat mich jetzt auch schon häufiger erreicht. Ich muss gestehen, ich war bei der PK, ich habe es aber nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben beim Marathon schon 9.000 von 10.000 Startplätze aktuell vergeben und beim Halben weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch eine ganz witzige Geschichte, an die wir jetzt zum Beispiel nicht gedacht haben. Bei uns auf der Grafik, die haben wir nicht geändert, steht drauf, wir sind im Moment in der Preisstufe von 11.000 bis 14.000 Teilnehmern. Dann kam dann heute die Frage, ach, wenn es ja schon 11.000 Teilnehmer sind, wird dann gelost, wer halt starten darf. Wir haben einfach nur vergessen, die Grafik auszutauschen. Und andere sagen natürlich, ihr wart doch schon kurz vorm Ausverkauf. Wie kommt ihr jetzt dazu, dass ihr noch sagt, ihr habt noch 1.000 Plätze? Genau aus dem Grund, weil halt nicht jeder laufen möchte. Das heißt, bei denen, die halt storniert haben, die Plätze können wir wieder verkaufen. Deswegen sind im Moment halt noch 9.000 Plätze halt zu haben, sondern wir haben knappe 9.000 Teilnehmer beim Marathon. Das heißt, wir haben noch 1.000 Plätze und beim Halbmarathon haben wir noch 700 Plätze. Und in den letzten beiden Tagen haben wir über beide Disziplinen 200 Neuanmeldungen gehabt. Das möchte ich auch mal sagen. Also es gibt Leute, die nach der Veröffentlichung des Konzeptes an diese Veranstaltung halt glauben. Und solange wir halt mehr Anmeldungen als Abmeldungen haben, bin ich ganz optimistisch, dass das Konzept gar nicht so verkehrt sein kann.
Ja, das sind die Triathleten, Frank, das ist ganz einfach, ja, weil die sind ja durch den Rolling Start, die haben das schon verinnerlicht, wie das funktioniert und dass das entzerrt auf der Strecke. Ja, weil da gibt es ja dann sonst immer das Problem mit dem Radfahren, dass zu viele Leute gleichzeitig an einem Punkt auf der Strecke sind und dass du dann ein Teamzeitfahren hast und nicht tatsächlich jeder für sich. Ne? Also so muss man sich das da vorstellen, ja, und interessanterweise soll ja auch eine Woche vorher noch das große Triathlon-Wochenende in Hamburg stattfinden. Alles sehr spannend und für euch ja auch nochmal ein Learning logischerweise. Ja. Habt ihr da mit denen viele Dinge gemeinsam auf den Weg gebracht?
Weniger, weil zum einen sie deutlich weniger Teilnehmer halt haben und wir unser Konzept einfach genau auf die Messehallen abgestimmt haben. Also Triathlon und der Ironman, die starten unten an der Alster, die haben ganz andere Voraussetzungen, was sie halt machen müssen, auch gerade halt Wechselzone Fahrrad, die wird ellenlang werden.
Das ist eh schon die längste der Welt. Das ist eh schon ein Balindamm da, furchtbar. Das ist ein Kilometer Gerenne da, furchtbar.
Ja. Da bist du schon, kriegst du das zur Strecke dazu gerechnet?
Nee, leider nicht. Nee.
Das ist
extra.
Oh. Nein, wir kommunizieren zwar miteinander, aber jetzt halt nicht im Detail, wie es halt funktionieren könnte, weil einfach halt die logistischen Voraussetzungen ganz anders sind.
Aber unterm Strich müsst ihr ja die Stadt überzeugen, ihr müsst das Ordnungsamt überzeugen und vor allem das Gesundheitsamt überzeugen, weil wenn die den Daumen senken, dann geht ja gar nichts. Sind die alle an Bord?
Ich sage einfach mal so, die Zuständigkeit in so einer Stadt, die müssen ja auch erstmal in so einer besonderen Situation untereinander geklärt werden. Die Behörden, die bei uns mit an Bord sind, die uns ermuntert haben, ja auch zu verlegen und jetzt auch stattzufinden, die finden grundsätzlich das Konzept halt klasse. Die haben halt keine Einwendungen, solange das Infektionsgeschehen es zulässt. Das ist ja im Moment halt mein Lieblingssatz. Den habe ich schon Anfang April halt gesagt, als wir gesagt haben, wir machen am 13.09. eine Veranstaltung, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. Wenn ich die Entwicklung der letzten 2,5 Monate sehe und wir haben noch 2,5 Monate, wie gesagt, bin ich da optimistisch. Und dann ist halt am Ende des Tages halt die Frage, ob jemand in Hamburg, wie sagt man, immer den Allerwertesten in der Hose hat, um zu sagen, klar, ihr könnt alle stattfinden, das Konzept ist halt super.
Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Klar, wenn es schief geht, ja, wir haben unsere Folge heute begonnen mit wer nicht wagt, der nichts gewinnt und wer zu viel wagt, der fällt halt voll auf die Fresse. Also irgendwo muss man sich ja daneben bewegen, weil eine hundertprozentige Sicherheit, wissen wir alle, kann es nicht geben. Ja, selbst wenn ich einkaufen gehe oder haben wir alles x-fach durchdiskutiert im Zeichen von Corona. Aber irgendwann muss man ja auch mal wieder sagen, hey, was geht denn? Ja, und eine Idee entwickeln und danach dann halt auch Learnings haben. Ja, das wäre ja das Erste, dass man nicht auch Learnings hätte aus einer veränderten Situation. Ja, Philipp ist relativ pessimistisch, ich übrigens auch, dass wir jetzt fröhlich im nächsten Jahr wieder so Großveranstaltungen haben. Heute hat der Düsseldorf-Marathon, Sonja Oberrem, die ja da verantwortlich ist, Anfang April für den Düsseldorf-Marathon kommuniziert. In welcher Form, wissen wir alle noch nicht. Ich glaube auch eher, dass man sich an neue Konzepte heranwagen muss und neue Überlegungen anstellen muss, die genauso ja zu einem gemeinsamen Erlebnis führen können, um jetzt mal von dem Begriff Massenerlebnis wegzukommen. Ja,
ja. Also viele, das hat Philipp ja eben auch schon mal gesagt, mit der letzten Silvesterrakete, die man ja nicht mehr in den Himmel schießt, oder der gute Vorsatz, wenn der ausgesprochen ist, denken ja so, alles auf Null, jetzt ist es genauso wie 2019. Und da stimme ich euch beiden halt auch zu, es wird nicht so sein wie 2019. Wir werden uns an veränderte Konzepte, vielleicht nicht unbedingt in dieser radikalen Kurart, wie wir sie jetzt vorgestellt haben, gewöhnen müssen. Genauso wie wir uns nach Boston 2013 oder nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz mit anderen Konzepten, anderen Sicherheitsvorkehrungen bei so einer Veranstaltung halt auseinandersetzen mussten. Also ich sag mal, nach diesen beiden schrecklichen Attentaten hat mein Job wenig mit Sport zu tun gehabt, sondern ich habe mich wirklich über um Terrorabwehr in Sitzungen mit Polizei und den Behörden halt befunden. Und dann ist man sozusagen auch am Start und am Ziel sehr angespannt. Man freut sich natürlich, man würde sich freuen, wenn einer einen Streckenrekord läuft. Aber am Ende des Tages freut sich jeder Veranstalter, wenn die Veranstaltung ohne Probleme, ohne Zwischenfälle halt abgelaufen ist. Und genauso, glaube ich, werden wir uns auch an dieses Virus gewöhnen müssen. Und wir werden uns dran gewöhnen und dementsprechend halt auch an veränderte Veranstaltungsformate.
Ja, Philipp, als Profiläufer trifft euch das natürlich auch.
Das kann ich auch nur unterschreiben. Also ich hatte ja auch schon die ein oder andere sportliche Krise und ich sag mal, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Entweder man verkriecht sich und suhlt sich da irgendwie im Selbstmitleid oder man versucht, was zu verändern und im besten Fall stärker daraus zurückzukommen. Und ich sehe das so ein bisschen, auch wenn es natürlich ein viel diffizileres Feld ist, in der aktuellen Situation, was Veranstaltungen oder Sportveranstaltungen anbelangt, auch wenn das vielleicht nicht das dringendste oder das wichtigste Thema ist. Aber wir können uns natürlich jetzt alle irgendwie verkriechen und sagen, ja, irgendwie wird schon alles irgendwann wieder besser werden. Oder man versucht halt einfach, mit der Situation umzugehen und irgendwie zu versuchen, neue Sachen daraus zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Und im besten Falle, und die Leute gibt's ja auch, man darf ja jetzt nicht immer nur auf die schimpfen, die hier alles schlecht und scheiße finden, sondern es gibt ja auch welche, die sich darauf freuen, für die das vielleicht eine große Motivation ist, die vielleicht auch unter diesen sehr besonderen Bedingungen ihren ersten Marathon laufen und damit ja irgendwie auch vielleicht ein unvergessliches Erlebnis haben werden.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja. Also vielleicht erstmal das Konzept lesen, ja. Nochmal, es sind ganz tolle Bilder, sind sogar in bunt, ja, damit auch Läufer, die gerade ein sehr intensives Fahrtspiel hinter sich haben, das wunderbar verstehen können. Ja. Fühlst du dich jetzt gerade angesprochen, Philipp? Ich frage jetzt gar nicht.
Nein, ich weiß nicht, wie du meinst. Ich
wollte sagen, wenn Philipp es versteht, dann versteht
das alle anderen auch. Das hat er selber gesagt.
Ja, also, ich sag mal so, ich konnte nicht verstehen, als ich das Konzept gelesen habe, dass andere das Konzept nicht verstehen können. Das hat mich eher schockiert. Das war der Punkt, aber okay.
Sehr schön, sehr schön. Ja, also jedenfalls erstmal durchlesen. Ab nächste Woche hat Frank versprochen, gibt es das auch in Englisch oder noch 27 anderen Sprachen, ja, damit auch die internationalen Teilnehmer das lesen können, weil das wäre ja schon auch cool, wenn es eine internationale Veranstaltung werden könnte, wenn tatsächlich Menschen das auf sich nehmen. Aber aus europäischen Ländern sollte das ja kein allzu großes Problem sein. Wenn das Infektionsverhalten es zulässt, schließen wir mal mit dem Lieblingssatz von Frank. Ja, sagen wir erstmal super, dass du so viel Zeit gehabt hast für uns und das erläutert hast. Und wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht und freuen uns auf eine neue Realität im Laufsport, dann beim Marathon. Ja, deshalb, Philipp, heißt es für dich, weiter hart trainieren. Ja.
Ich bin, das ist auch interessant, damit können wir vielleicht auch schließen, allein die Aussicht darauf, dass wieder sowas stattfinden kann und jetzt nach knapp 2 Wochen, hat einen Schalter umgelegt. Also die 3 Monate ist ja nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, aber allein das Gefühl, abends im Bett zu liegen, komplett geschafft, wie nach so einem 35-Kilometer-Tag gestern, fühlt sich einfach wieder gut an. Man ist wieder zufrieden, dass man auf so ein großes Ziel irgendwie hinfiebert und hinarbeiten kann. Und ich glaube, dass auch unter diesen sehr besonderen Vorzeichen das ein cooles Event werden kann.
Ja, wir freuen uns auf eure Anmerkungen. Alle aus dem Bereich Trash werden wir dann direkt an Frank Thalhäuser weiterleiten. Nein.
Ich verweise. Auch da bin ich erprobt und auf jede Frage habe ich auch eine Antwort. Also da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Gerne at p.flieger at dmx.com bin ich 24 Stunden am Tag erreichbar. Und gehe dann gleich mal trainieren. Nein, aber Spaß beiseite. Also viele Dinge nehmen wir ja auch ernst, diskutieren es ja dann auch bei uns im Team halt nochmal, macht es Sinn oder nicht. Und ich muss jetzt sagen, nach 3 Tagen so ein klein wenig aufbrausender Kommentare kommen heute wirklich auch konstruktive Dinge halt rein. Also ich hatte eben noch eine eine Anfrage aus Hannover, ob es auch möglich wäre, die Startnummern auf Kostenbeteiligung halt zu versenden, wie die Kollegen das in Köln machen. Haben wir bisher nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte, naja gut, wer möchte dafür bezahlen? Aber das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, um halt im Vorfeld halt Kontakte halt zu vermeiden. Und so ein Thema, so ein Vorschlag nehmen wir jetzt mal mit auf. Und es kann durchaus sein, dass wir dann auch sagen, ja, wir werden halt die Startnummern, wer möchte, halt auch versenden.
Spannender Prozess.
Also konstruktiv.
Ja, spannender konstruktiv. Prozess. Bleiben wir dran, ja. Und verfolgen das hier im Bestzeit-Podcast. Vielen Dank, Frank Thaleiser. Ja, und Philipp, wir sagen wie immer, Kilometer sammeln, ruhig bleiben, auch mal zwischendurch langsam laufen. Und bis nächste Woche. Vielen Dank.
Wir hören uns. Ciao.